freue mich heute, den Herrn Färber, einen ganz lang gedienten Abgeordneten, begrüßen zu dürfen für unseren Podcast. Seit 1994 Mitglied des Europäischen Parlaments für die CSU. Markus Färber, was hat Sie damals für Europa begeistert, dass Sie gesagt haben, Sie gehen ins Parlament?
Um die Wahrheit zu sagen, damals war Europa ja faszinierend im positiven Sinne, als es darum ging, Zukunft zu gestalten. Wir hatten gerade die Diskussion um den Maastrichter Vertrag abgeschlossen. Es ging darum, eine gemeinsame Währung zu entwickeln. Wir hatten gerade die Teilung des Kontinents überwunden. Es ging darum, den Ländern Mittel- und Osteuropas eine Perspektive in dieser Europäischen Union zu geben. Und so ein Zukunftsgestaltungsprojekt damals als 29-Jähriger im Parlament mitbegleiten zu dürfen, war hoch faszinierend. Und dieses Fieber für Europa hat mich bis heute nicht verlassen.
Jetzt sind am 26. Mai dieses Jahres wieder Europawahlen. Warum sind diese Europawahlen so wichtig?
Ich glaube, wir haben jetzt eine Situation, wo wir feststellen, dass Kräfte im Europäischen Parlament sind und auch wieder für das Europäische Parlament kandidieren, die nicht zum Ziel haben, wo kann die Europäische Union in Zukunft besser werden, sondern wie kann diese Europäische Union von innen heraus zerstört werden. Und das ist natürlich schon ein Problem, das mich sehr, sehr umtreibt. Das, was wir geschaffen haben, nicht nur, dass wir in Frieden zusammenleben, sondern dass wir an vielen Stellen selbstverständlich Dinge in Anspruch nehmen, die die Europäische Union geschaffen hat, das leichtfertig aufzugeben, uns damit auch im internationalen Geschehen, Handelspolitik, Sicherheitsfragen klein zu machen, unsere Interessen nicht mehr adäquat vorbringen zu können, das macht mir große Sorgen. Und der Brexit und all die Entwicklungen, die wir zurzeit sehen, zeigen ja deutlich, wie schwierig es ist, Menschen zu überzeugen, dass diese europäische Idee immer noch Unterstützung benötigt, auch Unterstützung im Sinne, dass die proeuropäischen Kräfte im Europäischen Parlament einen Gestaltungsauftrag wahrnehmen können.
Das ist ja jetzt, sag ich mal, kein länderspezifisches Thema, sondern über die ganze EU-weit ein Thema, dass es sehr kritische Parteien auch gibt zu Europa. Woher kommen diese Tendenzen? Was sind da die Gründe dafür?
Wir hatten ja schon immer ein paar verschiedene Mitgliedstaaten, die sich sehr kritisch mit Europa auseinandergesetzt haben. Der Front National sitzt seit vielen Jahrzehnten im Europäischen Parlament. Die UK Independence Party ist seit 1994 im Europäischen Parlament vertreten. Aber mittlerweile gibt es kein Land, wo wir nicht irgendeine rechtspopulistische, antieuropäische Partei haben. Das heißt, hier hat sich schon ein bisschen so das Denken etabliert, es würde mir als Einzelnen oder als Land viel besser gehen, wenn ich mehr frei entscheiden sollte, wenn ich mich nicht an europäische Regeln halten muss. Und das findet da seine Verstärkung. Wir haben natürlich in der Entwicklung der Europäisierung und Globalisierung auch Verlierer, auch im ökonomischen Bereich, Menschen, die ihren Job verloren haben. Und wir haben natürlich in den letzten 10 Jahren erlebt, dass Europa und die Mitgliedstaaten in der Europäischen Union an vielen Stellen, dass sie Geld zur Verfügung hatten, wo es vorher hieß, dies und jenes könne man nicht tun. Also zur Rettung der Banken, zur Rettung des Euro stand plötzlich unbegrenzt Geld zur Verfügung. Im Rahmen der Bewältigung der Flüchtlingsherausforderung stand ausreichend Geld zur Verfügung, während man vorher den Menschen gesagt hat, für bestimmte Dinge steht halt kein Geld zur Verfügung. Und das sind alles so Punkte, die wir richtig adressieren müssen, wo wir auch die Menschen verstehen müssen, aber ihnen auch wieder eine Perspektive aufzeigen müssen, dass wir sie nicht vergessen haben, dass wir sie nicht am Wegrand stehen lassen, dass aber auch nur über die Mitgliedschaft in der Europäischen Union ihre Sorgen und Nöte adäquat beantwortet werden können.
Wie wird das die Arbeit im Parlament verändern?
Bisher war ich in einem Parlament jetzt in 5 Legislaturperioden, wo die 2 größten Fraktionen, die Europäischen Volksparteien und die Sozialdemokraten, eine Gestaltungsmehrheit. Die Prognosen, die wir für das nächste Parlament haben, aufgrund der Umfragen in den Mitgliedstaaten, zeigen, dass diese Mehrheit nicht mehr vorhanden wäre. Das heißt auf der einen Seite, dass die proeuropäischen Kräfte sich noch mehr zusammenfinden müssen, um auch in einzelnen politischen Fragen einen Konsens finden. Und zum Zweiten geht es schon darum, uns auch gerade in der Wahlkampagne darauf aufmerksam zu machen, ich sage das mal für Deutschland, dass eine Abschaffung des Europäischen Parlaments, ein Austritt Deutschlands aus der Europäischen Union keine Alternative für Deutschland ist.
Da würde ich sagen, man in der letzten Legislaturperiode deine drei größten Erfolge?
Also ich habe in den letzten 5 Jahren mich schwerpunktmäßig Finanzmarktregulierung gekümmert. Da würde ich sagen, 2 Dinge, auf die ich wirklich stolz bin. Wir haben den Hochfrequenzhandel in Europa eingedämmt und wir haben es in einer Art und Weise gemacht, wie es jetzt auch von den Asiaten und von den Amerikanern übernommen wird. Und da habe ich die Verhandlungen ganz intensiv mitbegleitet. Das ist was Gefährliches, wenn man es nicht richtig reguliert. Auf der anderen Seite ist es gelungen, dass wir jetzt kleine Banken aus der europäischen Regulatorik etwas herausgenommen haben. Und das würde ich als einen großen Erfolg sehen. Und wenn Sie noch einen dritten haben wollen, wir sind auch in meinem Ausschuss für Steuerfragen zuständig, dass wir eine Vielzahl von Steuerschlupflöchern schon geschlossen haben. Ich bin ja nicht mit allem zufrieden, aber wenn ich Bilanz ziehe zum Ende dieser Legislaturperiode, dass es doch gelungen ist, viele Steuerschlupflöcher innerhalb der Europäischen Union zu schließen. Ich habe da als Berichterstatter an ein paar Stellen auch ganz intensiv mitgewirkt. Auch da bin ich wirklich stolz drauf.
Sie haben gesagt, angefangen, wenn man da jetzt eine Skala von 0 bis 10 hat, also 0 ist gar nichts passiert, 10 ist die perfekte Steuerwelt, wo stehen wir da heute?
Ja, perfekte Steuerwelt gibt es nicht. Ich würde schon sagen, dass wir bei 7 sind. Wenn es jetzt noch gelingt, eine einheitliche Bemessungsgrundlage bei der Körperschaftssteuer hinzulegen, was wir vom Parlament fordern, und eine Digitalsteuer für Firmen, die keine Niederlassung haben, obwohl sie Umsatz und Gewinn haben, dann hätten wir die 10 erreicht.
Manfred Weber ist ein Spitzenkandidat der EVP gewählt worden. Wie realistisch ist es, dass er der nächste Kommissionspräsident wird?
Also zunächst mal gilt die ganz banale Regel, nur wer Wahlen gewinnt, kann am Ende auch in die Regierung gehen. Wer ist der Kommissionspräsident? Wer der wählt, der braucht eine starke Hausmacht. Da werden wir jetzt im Bayerischen Wahlkampf alles dafür tun, dass er diese starke Hausmacht bekommt. Wir sind sehr optimistisch, dass wir aus den Wahlen als stärkste Fraktion wieder hervorgehen. Und daraus leiten wir dann auch den Anspruch ab, dass aus den Reihen der größten Fraktion der Kommissionspräsident kommt. Und wir haben uns in der Europäischen Parteienfamilie der Volksparteien auf Manfred Weber verständigt. Also ist die Frage klar beantwortet. Mit dem starken Ergebnis in Bayern, mit dem starken Ergebnis für die EVP-Fraktion insgesamt, wird der nächste Kommissionspräsident auch Manfred Weber heißen.
War das Europaparlament mit der Arbeit von Jean-Claude Juncker zufrieden?
Das ist eine schwere Frage. Jean-Claude Juncker hatte für mich sehr überzeugenden Start. Der hatte sich ja 2014 vor das Europäische Parlament gestellt und hat gesagt, ich weiß, ich bin die letzte Chance, die Europa noch hat. Und hat am Anfang auch eine Vielzahl von Dingen sehr, sehr gut gemacht. Gerade was das Thema betrifft, nicht mehr jede Kleinigkeit in Europa zu regulieren. Viele Dinge wurden von der Kommission selber zurückgenommen. Aber wenn ich mir jetzt ganz konkret die Dinge anschaue, ist die Kommission wieder in den alten Trott verfallen, sich um jede Kleinigkeit zu kümmern. Das heißt, da ist er schon in das alte Fahrwasser, wahrscheinlich auch, weil die Kommissionsbeamten wissen, wie sie das zu tun haben, zurück in das alte Fahrwasser wieder zurückgekommen. Auf der anderen Seite ist es ihm schon gelungen, aufgrund dieser ganzen Herausforderungen, die wir haben, Trump als eine Bedrohung Europas, ich sage das in aller Deutlichkeit, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, aber auch in der Handelspolitik, da was dagegen zu setzen und die Staaten zusammenzuhalten. Die Herausforderung Brexit, die uns ja nach innen sehr, sehr belastet, hat er hervorragend gemanagt und Michel Barnier auch jemanden gefunden als den Unterhändler der Europäischen Union, der das in hervorragender Art und Weise gemacht hat. Und ich denke schon, da ist einiges auf der Habenseite, wo wir in der Zukunft sicherlich noch positiver bewerten, als das im Tagesgeschehen vielleicht tut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, wir sind ein paar Themen auch in diesen alten Kommissionsstil zurückgefallen. Jedes Problem hier in der Europäischen Union ordentlich zu regeln. Da hätte ich mir schon gewünscht, dass er diese Linie, die er eingangs oder anfangs seiner Amtszeit hatte, bis zum Schluss auch dort gehalten.
Ob es jetzt Manfred Weber wird oder jemand anderer, was werden dann die maßgeblichen Herausforderungen sein des nächsten Kommissionspräsidenten?
Ich glaube, die Themen liegen auf dem Tisch. Wie können wir international noch geschlossener als Akteur auftreten? Und jetzt mal in Anspruch kommen. Wir sind dann geschlossener, wenn wir zum Beispiel in der Außenpolitik nicht mehr einstimmig, sondern mehrheitlich entscheiden, weil wir damit schneller sprechfähig sind. Um mal nur ein Beispiel zu nennen, weil Herr Tsipras, der venezolanischen Präsidenten unterstützt, haben wir keine einheitliche Position zu Venezuela. vermeiden wir das. Wir werden im Bereich der Handelspolitik noch mehr versuchen, mit anderen Wirtschaftsräumen zu einem regelbasierten Handel zu kommen. Wir werden im Bereich der Sicherheitspolitik mehr zusammenarbeiten müssen. Das ist äußere Sicherheit, also Endziel europäischen Armee, weil Schiffe sind dazu notwendig, um dahin zu kommen, aber auch innere Sicherheit, Außengrenzenschutz und Abkommen mit unseren Nachbarn, gerade in Nordafrika, zur Bekämpfung der Schlepperbanden, da ist auch einiges zu tun, bis hin zur Lösung der internen Probleme, was die Verteilung der Flüchtlinge betrifft. Und natürlich das große Thema wird auch sein, ein Finanzrahmen für die Europäische Union für die kommenden Jahre, der vor der Wahl wohl nicht mehr zu verabschieden ist, auszugestalten. Ich denke, das sind alles Themen, wo die Menschen auch wollen, dass Europa handlungsfähig ist, dass Europa Entscheidungen trifft, wo wir auch die Unterstützung der Menschen haben.
Am 26. Mai wird in 27 Ländern gewählt. Warum ist es eigentlich möglich, eine europaweite Wahl zu haben?
Das ist eine schwierige Frage, weil die Mitgliedstaaten auf der einen Seite sagen, es muss jedes Land adäquat vertreten sein. Das ist die Frage, wie kriege ich das bei Listen hin?
Man könnte zum Beispiel auch die europäischen Parteienfamilien übertragen und sagen, ihr könnt eine Liste machen und da wird der Malteser genauso drauf sein und der Luxemburger wird der Deutsche.
Ja, aber am Ende geht es ja darum, dass das Gleichheit der Wahl gegeben ist. Wir haben ja auch bei der nationalen Wahl, weil da waren zum Deutschen Bundestag keine Bundesliste, sondern Landesliste.
Aber ich habe das Saarländer genauso hohe Stimmen.
Das muss eben gewährleistet sein. Ja, wenn das gesichert ist und dann bin ich offen, dann sollten wir das auch angehen. Ich würde mich auch freuen, wenn wir mehr die europäischen Parteienfamilien liefern können und nicht immer die nationale oder regionale Ausgestaltung. Also ich hätte kein Problem als EVP-CSU anzutreten, um das zu europäisieren. Wir müssen aber auch ein paar andere Dinge denken, Symbole. Wir sollten öfters mal die Europafahne hochhissen. Wir sollten öfters auch mal die Europahymne spielen. Wir haben lange gekämpft, zum Beispiel, dass das in Bayerischen Rundfunk um Mitternacht gemacht wird. Mittlerweile wird es gemacht, ja. Lange verpönt. Einfach dieses Europa zu verselbstständigen, dass es selbstverständlich wird, dass Europa mit dazugehört, gerade in Bayern, in einem Dreiklang zwischen starken Regionen, starken Bund, starke Europäische Union. Wir haben jetzt als Parlament gesagt, warum können wir nicht den 9. Mai, den Tag, den 1950 Robert Schumann diese berühmte Schumann-Erklärung abgegeben hat, zum Feiertag zu machen, um auch so ein Symbol zu haben, so wie wir am 3. Oktober in jedes Jahr in einem anderen Bundesland den Tag der deutschen Einheit begehen, dass wir in der Europäischen Union diesen Europa-Gedenktag haben, wo wir auch darüber nachdenken, was läuft gut, wo kann man nachbessern, ist es vernünftig, ist es immer noch klug, in dieser Europäischen Union zu sein. Also da können wir schon auch ein bisschen mehr mit Symbolen arbeiten, die sind vorhanden und das würde mich einfach freuen, weil das würde einfach deutlich machen, wir sind bei der Fußball-Weltmeisterschaft, da würde jeder hinter seinem Nationalteam. Wir sind bei anderen Themen aber wirklich als Europäer unterwegs. Und wenn das etwas selbstverständlicher wird, dann haben wir es eigentlich geschafft. Dann haben wir auch die Kräfte im Zaum gehalten, die diese Europäische Union von innen heraus zerstören.
So wird es weiterhin sein, dass die Wahl in Deutschland am 26. Mai auch eine bundespolitische Dimension haben wird.
Ich glaube, dass es diesmal etwas besser wird. Bisher hatten wir ja nicht eine Europawahl, sondern eine Ansammlung von nationalen Wahlen. Ich glaube schon, dass diesmal auch europäische Themen im Mittelpunkt stehen, wie wir es jetzt auch diskutiert haben, und nicht eine Vielzahl von nationalen Themen. Der Spanier hat andere Motive wie der Franzose, wie der Ungar oder wie der Finne, sondern dass wirklich in allen Ländern auch über Europa gesprochen wird und nachgedacht wird, was ist das Beste für die Europäische Union. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann haben wir viel erreicht und da bin ich diesmal deutlich optimistischer, als es in den letzten 5 Wahlkämpfen war. Es ist mein nächster Europawahlkampf, den ich aktiv mitmache. Und ich hoffe schon, dass es uns gelingen wird, europäische Themen da auch in den Mittelpunkt zu stellen, dass es wirklich eine Europawahl ist.
Die CSU, ihre Partei, oszilliert beim Thema Europa zwischen einem Herrn Gauweiler und einem Herrn Weber, Herrn Färber. Warum tut sich die CSU so schwer, eine konsistente und Europapolitik zu machen?
Also das Thema Gauweiler ist abgehakt. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit. Herr Gauweiler hat keine Funktion mehr innerhalb der Partei inne. Er war damals stellvertretender Parteivorsitzender. Ich war da nicht sehr begeistert. Ich habe ihn auch damals nicht gewählt, aber die Wahl war geheim. Und ich habe es nie für richtig gefunden, weil gerade ein Land wie Bayern ist im Herzen Europas liegt. Das in seiner Geografie und seiner Geschichte immer davon gelebt und existiert hat, dass es mit seinen Nachbarn in guter Freundschaft und Partnerschaft auskommt. Das ist die bayerische Geschichte über Jahrtausende, dass dies plötzlich in Frage gestellt wird, obwohl wir die größten Profiteure zum Beispiel der Osterweiterung waren, obwohl wir die größten Profiteure des Euros sind und dass dies von bestimmten Personen in Abrede gestellt wurde, mal vorsichtig zu sagen, hat mich nicht besonders gefreut. Die Wahrheit ist schon, dass wir das Gott sei Dank gefunden haben und das heute in der Partei selbstverständlich jeder weiß. So ein Spagat, wir sind dafür und wir sind da dagegen, das machen die Wähler nicht mit und das zerreißt auch eine Partei. Und damit ist klar, mit den Kunst, den wir als Europaabgeordnete über Jahrzehnte hinweg immer schon vorgegeben haben, verständigt. Und da glaube ich auch, dass wir beim Wähler besser Punkte werden, als das vielleicht mit der letzten Wahl der Fall war, wo wir so breitbeinig in den Themen eingeteilt sind.
Emmanuel Macron hat letztes Jahr sehr weitgehende Reformpläne für Europa aufgestellt und hat, man kann sagen, in Deutschland eher auf ein freundliches Desinteresse gestoßen. Warum hat man da nicht aktiver reagiert?
Also um die Wahrheit zu sagen, wenn Sie das Reformrede von Emmanuel Macron sich anschauen, also 9 große Themen werden benannt, bei 8 gibt es überhaupt keinen Dissens. Deswegen war es auch leider für die Medien nicht interessant. Und wenn Sie jetzt das Aachen-Abkommen, also die Weiterentwicklung des LSE-Vertrages, sich anschauen, das sind diese Punkte auch alle adressieren, Bildungszusammenarbeit, Forschungszusammenarbeit, Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, Rüstungspolitik, eine Vielzahl von Themen sind adressiert. Wir haben einen Dissenspunkt, das ist die Frage Eurozonenbudget und Eurofinanzminister, ja oder nein. Aber selbst da hat Macron mittlerweile verstanden, dass es in ganz Europa keine Unterstützung für ihn gibt. Wir sollten also da jetzt nicht das Trennen in den Mittelpunkt stellen, das mag vielleicht ein Problem gewesen sein, sondern das Gemeinsame in den Mittelpunkt stellen. Von den 9 Punkten ist der Eurofinanzminister und das Eurozonenbudget ein Punkt und die anderen 8 machen wir längst miteinander und haben sie noch intensiver jetzt im Aachener Abkommen zwischen Frankreich und Deutschland formuliert, als es Macron selber in seiner Rede gesagt hat. Also ich bin da nicht so pessimistisch wie mancher Kommentator in Deutschland.
Warum kommen solche Reformpläne nicht aus Deutschland?
Das ist eine Frage, die mich auch umtreibt. Wir haben ja zurzeit im Europäischen Parlament von der Reihe, wo wir jede Woche in Straßburg einen Staatsregierungschef einladen, um über die Lage der Europäischen Union zu reden. Die Bundeskanzlerin war auch schon da. Und das einzige Visionäre, was sie entwickelt hat, war eine europäische Armee aufzubauen. Ansonsten hat sie eher gesagt, lasst uns doch die kleinen Rückschritte gehen. Wir sind zwar langweilig, wir entwickeln keine große Ausstrahlung, aber es ist auch notwendig, um Europa voranzubringen. Ich glaube, wir sind da momentan als Deutsche etwas zu pragmatisch, nach dem Motto, was geht, und sollten eigentlich ein bisschen mehr auch in die Vorleistung gehen, wohin soll die Reise gehen, weil nur wenn man ein klares Ziel vor Augen hat, dann weiß man auch, in welche Richtung die Rückschritte gehen können.
Zum Abschluss, wenn am 27. Mai Markus Ferber glücklich aufwacht, was ist dann passiert?
Nein, glücklich war ich auch nicht, besonders über meine Familie gesund ist, um die Wahrheit zu sagen. Das ist zunächst mal das Wichtigste. Ich wünsche mir, dass wir am 27. Mai, wenn wir die Augen aufmachen, ein europäisches Parlament vorfinden, wo die konstruktiven Kräfte noch in der Lage sind, eine neue Kommission ins Amt zu bringen und wichtige Weichenstellungen in Europa vorzunehmen. Wo nicht die destruktiven und die zerstörerischen Kräfte über Minoritäten oder gar über Mehrheiten verfügen und von innen heraus dieses System Europa zu gefährden. Das wäre dauerhaft der größte Schaden, der uns in Europa passieren könnte.
Herr Ferber, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne, Herr